Nun schlagen dazu den ersten Petrusbrief auf, bei dem wir aus dem ersten Petrus Kapitel 4 einige wenige Verse von Vers 7 ablesen. Ersten Petrus 4 ab Vers 7, wo es heißt: Es ist aber nahe gekommen das Ende aller Dinge. Seid nun besonnen und seid nüchtern zum Gebet. Vor allen Dingen aber habt untereinander eine inbrünstige Liebe, denn die Liebe bedeckt eine Menge von Sünden. Seid gastfrei gegeneinander ohne Murren. Je nachdem ein jeder eine Gnadengabe empfangen hat, dienet einander damit als gute Verwalter der mancherlei Gnade Gottes. Soweit. Wenn wir den Vers 7 betrachten, dann wollen wir einmal gleich in unser persönliches Leben hineinschauen und damit in Verbindung die Frage stellen: Was wäre los, wenn Gott uns verbindlich sagen würde, übermorgen Vormittag um 11.10 Uhr musst du sterben? Ich bin überzeugt, dass dann der Rest meines Lebens bis zu diesem Tag X in der Unterscheidung der vergangenen Lebensjahre eine ungeheuerliche Veränderung erfahren wird. Und da müssen wir wieder fragen, warum? Warum wären meine zwei letzten Tage völlig anders in der Unterscheidung von den vergangenen Jahren ausgelegt? Weil wir aus der uns bekannten Perspektive in die Zukunft blicken, nämlich auf das Ziel schauen, wenn das Ende meines Lebens da ist. Und das ist auch die Absicht Gottes hier in Vers 7, der Gott, der da will, dass wir hinschauen auf das Ende. Nun wäre das nicht so schlimm, wenn nur ein einziger Mensch sterben muss, denn täglich sterben viele Menschen in ganz Europa. Und da sind wir noch gar nicht durch die ganze Welt, sondern allein in unserem Kontinent. Ich darf da noch einmal ganz kurz wiederholen, würde also nach unserem Textwort uns gesagt werden, dass wir zwei Tage später um die und die Uhrzeit sterben müssten, dann wäre die Zeit unserer letzten Tage völlig anders ausgefüllt und ausgerüstet gegenüber den vergangenen Jahren. Weil wir dann hinschauen würden auf das Ende unseres Lebens. Und deshalb würden wir das Ende unseres Lebens anders gestalten, wie wir es heute gestalten, wobei uns unser eigenes Lebensende nicht bekannt ist. Und genau in unserem Textwort, da heißt es nun, es ist nahe gekommen, das Ende aller Dinge. Aus der Perspektive der Verwaltung Gottes, in der mancherlei Fülle, die wir hier auf dieser Erde und in dem ganzen sichtbaren All vorfinden, da gibt es Dinge, die wir wohl nicht recht erkennen, nicht recht verstehen. Aber schauen wir da hinein, dass das Wort Gottes sagt, das Ende aller Dinge. Da hört also alles das, was wir mit unseren Augen sehen, irgendwann auf. Die Bibel macht uns darauf aufmerksam, dass geradezu das Sichtbare samt und sonders einem Ende unterworfen ist. Dieses Ende ist uns gezeigt, damit wir hinschauen sollen, heute schon unser Leben danach auszurichten, weil wir dann, wenn wir wissen, was auf uns zukommt, wir die Dinge realer sehen und betrachten und uns viel gottgegebener verhalten gegenüber dem, wenn wir hineinleben in die Zeit, ohne dass unser Ende in Bezug genommen ist. Hier in diesem Petrusabschnitt aus dem ersten Petrusbrief, da leitet uns also der Geist Gottes hin zum Ende. Und da müssen wir wiederum die Frage stellen, wissen wir denn das überhaupt, dass das Ende aller Dinge nahe gekommen ist? Viele Menschen um uns in unserem christlichen Abendland weiß das nicht. Viele wissen es nicht. So mancher weiß es nicht. Und dennoch mag auch der eine oder andere das Wissen darüber haben, was hier geschrieben steht. Und da müssen wir fragen, warum ist dann mein persönliches Leben nicht danach ausgerichtet, nicht danach ausgerüstet, dass das Ende aller Dinge vor uns steht? Weil der Glaube damit verbunden sein muss. Und wenn keine Veränderung da ist, obgleich Gottes Wort redet, fehlt es an Glauben. Das lehrt uns die Schrift. Dass wir im Hebräerbrief lesen, dass das Wort Gottes jenen nichts nützte, weil es nicht mit Glauben verbunden war. Und hier sehen wir einfach, dass Gottes Wort nicht dazu da ist, dass es verliberalisiert hinweggewischt wird, sondern es ist auch nicht dazu gegeben, dass man darüber diskutiere, sondern Gottes Wort ist uns dazu gegeben, dass es geglaubt werde von denen, die es lesen. Und der Herr möchte Gnade schenken, dass wir im Glauben auf das hier angesprochene Ende der Erde, des kosmischen sichtbaren Alls, dahin unter der Gegebenheit blicken, dass es einem Ende unterworfen ist. Von diesem Ende lesen wir dann im zweiten Petrusbrief, Kapitel 3, Vers 12, dass die Elemente im Brande aufgelöst werden. Von der wissenschaftlichen Seite heute kein Problem mehr. Vor einigen oder vor etlichen Jahrzehnten wurde darüber noch gelacht. Heute lacht niemand mehr über diese Aussagen, weil man weiß, dass es Realität ist. Und da müssen wir wiederum fragen, wenn die Bibel Gottes Wort hier sagt, dass das Ende aller Dinge nahe gekommen ist, welch eine Wirkung hat diese Aussage nun ganz persönlich auf mich? Es ist ein gewaltiger, ein großer Unterschied, ob es uns eine Lehre oder eine Wirklichkeit ist, was hier gesagt wird. Sobald es eine Wirklichkeit ist, und wir wissen, dass Gottes Wort Wahrheit ist, gibt es in unserem Leben Veränderung. Glauben wir das nur als eine der vielen Wahrheiten, dann wird unser persönlicher Lebenswandel, um den es ja dann hier sich auszurichten gibt, kaum davon berührt. Der Mensch ist so geneigt, dass er sich zu sehr ausrichtet nach dem, was vor den Augen ist. Und alles, was über den Radius des sichtbaren Augenscheines hinweggeht, ist der Mensch kaum ansprechbar. Obgleich die Bibel Gottes Wort sagt, dass alles Sichtbare vergeht, nur seine Worte nicht vergehen werden. So ist es dem Glauben eine Tatsache, eine Realität, so wird unser ganzes Leben danach gestaltet sein. Das heißt, Gläubige sind also solche, die im Blick auf das zukünftige Leben und wandeln. Und wir wären töricht, würden wir hier Gottes Wort nicht in unsere Herzen einlassen und aufnehmen und würden auf das Vergängliche schauen, dann vergehen wir mit dem Vergänglichen. Gott aber möchte, dass der Mensch sich ausrichte nach den Elementen der Wirklichkeit, nämlich nach dem Worte Gottes. Und der Apostel, der hier diesen Brief verfasst hat, der ermahnt nun mit diesen Worten, die er hier gebraucht, aber zugleich auch uns, und das angesichts des Endes an wichtige Dinge, soweit das Ende aller Dinge für solche Realität ist. Und fügt hinzu, so seid nun besonnen. Dieses Besonnensein kann also nur verwirklicht werden, wenn wir beständiglich im Bewusstsein leben, dass das Ende aller Dinge nahe gekommen ist. Und schließt diesen Satz und seid nüchtern zum Gebet. Der Apostel Petrus hier, der hat sich mit Sicherheit etwas dabei gedacht, als er diese Worte auszusprechen hatte. Sein Oberbewusstsein war ja bei der Rede dieses Wortes nicht ausgeschaltet. Er war ja einbezogen in diese ganze Rede und war voll verantwortlich. Sein ganzes Oberbewusstsein spiegelt sich ja in diesen Aussagen wider. Er war ja nicht in einem Dämmerzustand, noch in einem Schlaf, sondern er war im nüchternen Zustand, deshalb führt er uns gleichsam an einen Ort, wo wir über diese Dinge nicht im Schlaf, sondern in aller Nüchternheit zu denken, uns auszurichten und zu beurteilen haben. Nüchtern zum Gebet. Ein Gebet, das nicht in dieser Nüchternheit gesprochen wird, den Blick auf das kommende Ende gerichtet zu haben, mag für Gott nicht viel Wert haben. Denn Gott will, dass wir nüchtern sind und in Nüchternheit des Gebets vor Gott unsere Bitten kund werden lassen. Und so ist es einfach erforderlich, dass wir beim Gebet daran denken, du hast, o Gott, in deinem Wort gesagt, dass das Ende aller Dinge nahe gekommen ist. So möchte ich im Blick auf das nahe gekommene Ende beten. Das heißt also zielgesetzt und einbezogen, des nahen Endes haben wir zu beten und zu bitten, zu danksagen und uns Gott zu nahen. Und wenn wir schon wissen, dass wir ein kurzes irdisches Leben vor uns haben, dann werden wir auch in der gebührenden Weise vor Gott gefunden werden als solche, die den Blick hier nach Vers 7 ausgerichtet haben auf sein Wort. Dieses nahe Ende, wenn es heißt aller Dinge, dann haben wir es mit der Auflösung dieser Erde zu tun. Die Bibelstelle war im 2. Petrusbrief, Kapitel 3, Vers 12 angesagt. Und dort wird uns mitgeteilt, dass die ganze Erde und die Werke auf ihr verbrannt werden. Dann könnten wir sagen, dann ist es doch sinnlos, dass wir überhaupt noch etwas machen, wenn Gott im Voraus schon gesagt hat, dass das, was hier gebaut und gemacht wird, sowieso alles verbrennt. Ich glaube, wenn wir hören, sind alle unsere Bemühungen nicht umsonst. Aber es wird mit Sicherheit umsonst sein, wenn wir dem Herrn nicht gehören. Dann bauen wir ja ausschließlich und einzig für das Vergängliche. Und deshalb ermahnt uns nun der Apostel Petrus, wir, die wir nun unser Leben Christus gemäß ausrichten, wir haben auf das nahe Ende zu sehen. Und wenn wir diese Bibelstelle in dem 2. Petrusbrief Kapitel 3 lesen, dann heißt es, dass die Elemente aufgelöst werden, hier diese Erde aufgelöst mit gewaltigem Geräusch. Wir können es verstehen, dass es bei der Verbrennung der ganzen Erde mit ungeheuerlichem Krachen, mit ungeheuerlicher Feuersbrunst vor sich gehen wird. Denn nicht alles das ist brandwillig und brandeifrig, was da in die Verbrennung gebracht wird. Denken wir an Stein und Fels, aber die Bibel redet hier so klar, dass alles verbrennen wird. Und dieses Bibelwort steht schon Jahrtausende geschrieben. Und man wusste nicht, welche ungeheuerlichen Kräfte in dieser Erde schlummern, wie zum Beispiel das Uran. Das hat man vorher zwar gekannt, Uran ist schon lange bekannt, aber man wusste nicht die Eigenschaften. Und so gibt es auch heute noch in der Erde Materialien, die in denen noch ungeheuerliche Energien schlummern, die dann aufgelöst werden und in dieser Weise die Verbrennung hier der hingemäß in unserem Wandel, in unserer Stellung, in unserem Verhalten überhaupt besonnen. Den Dingen gegenüber, die uns umgeben, die uns betreffen. Das ist ja nun hier die erweiterte Frage darin. Kennzeichnet uns überhaupt Gebet? Denn solange wie wir nicht vor Gott als Beter bekannt sind, werden wir auch nicht von Gott als solche erkannt werden können, die ihn Gott ernst nehmen. Auch das ist uns klar. Und Gott hat uns nicht über seine Absichten im Dunkeln gelassen. Auch nicht über die Vorgänge der letzten Tage, von denen hier geredet wird, und über das Verhalten finsterer Mächte und deren Kraftwirkungen, die dann herrschen werden, wenn jene letzten Tage anbrechen. Und ich darf hier in aller Freiheit sagen, dass wir heute bereits begonnen haben, in diese letzten Tage eingetreten zu sein, sodass wir auch in der vor uns liegenden Zeit noch Dinge erleben werden, die wir kaum für möglich gehalten haben. Hat die Welt überhaupt und je ein solches Gesicht des Hasses und der Lüge, des Betruges und des Stolzes getragen wie heute? So viel auf einen Haufen innerhalb kürzester Zeit hat man wohl kaum sehen können. Noch des Betruges, mit dem wir heute zu tun haben. Und noch nie umgab uns so viel Gesetzlosigkeit, so viel Bosheit und Habsucht. dass die Menschen gegeneinander hart werden, allein der Habsucht wegen. Und dabei so viel Elend in den Herzen, so viel innere Not der Verzweiflung wie gerade heute. Die Menschen waren noch nie so unzufrieden als heute. Dabei haben die Leute unserer Umgebung noch nie so viel Geld in den Händen gehabt wie heute. Auch hier sehen wir, dass das Geld als eiskalter Gegenstand unsere Herzen nie in der Lage ist, warm zu machen. Im Gegenteil, es macht eher hart. Und dabei hat das Vergnügen, das den Menschen geboten wird, und die Sucht, die in dieser Welt ist, nach tausend Dingen hin, und das Angebot, das damit verbunden ist, ihren Höhepunkt erreicht. Das sind Dinge, die wie Giftgase der Hölle auf uns herabgelassen, auf uns eindringen, um uns zu betäuben, um uns vergiften zu wollen, mit den Dingen, die wir täglich vernehmen. Und wie nötig ist es da, wie der Apostel hier sagt, besonnen und nüchtern zu sein zum Gebet, wegen dieser Tatsachen, die sich um uns vollziehen und die Lenden mit der Gesinnung Jesu zu umgürten, wie wir das im Epheserbrief lesen, um unbefleckt durch diese Welt zu gehen, eine Absicht, die Gott mit jedem einzelnen Erretteten hat. Und je dunkler die Umgebung um uns wird, umso heller strahlt jeder Gläubige. Und auch ein Licht wird im Zwielicht nicht so deutlich gesehen wie gerade in der Dunkelheit. Da leuchtet das Licht, auch wenn es noch so klein ist, umso weiter. Und wie nötig ist es nüchtern und ist nüchtern als Fremdlinge unseren Stand zu bewahren und zugleich auch die Gnade zu erwarten bei der Offenbarung Jesu Christi, wie geschrieben steht. Wie wir das in 1. Petrus 1, Vers 13 wörtlich lesen können. Und zugleich auch uns, sagt der treue Herr vom Himmel her, hütet euch, dass eure Herzen nicht beschwert werden durch Völlerei und Trunkenheit und Lebenssorgen und dieser Tag plötzlich hereinbreche. Und dort lesen wir dann auch vom Fallstrick. Wachet nun, sagt Gottes Wort, zu aller Zeit betend, auf dass ihr würdig geachtet werdet. Und vorher redet der Herr von der Ratlosigkeit der Völkerschaften, wie wir das gerade in Lukas 21, Vers 34 bis 36 lesen, als eine Parallele dazu. Und genauso wie einst zu den Gläubigen hier geredet wurde, so stehen auch wir angesichts des Endes besonnen und nüchtern, wachend und betend all den Dingen, die da aufgezählt wurden, gegenüber, die draußen in der Welt sind und die sich dort abspielen, und dort immer schnelleren Gang Abfolgung. aber auch im Kreise der wahrhaft Glaubenden, der Kinder Gottes, drinnen werden Wirkungen gesehen, von denen die erste Liebe ist. Aber die Liebe allgemein wird knapp, je weiter wir dem Ende entgegengehen. Denn am Ende, sagt Gottes Wort, wird die Liebe der vielen erkannt sein. Wir sehen also, dass die gottgegebenen Dinge, je weiter wir dem Ende entgegenschreiten, immer geringer werden und die Negativen immer stärker in Erscheinung treten werden. Ist das Ende dem Glauben eine Wirklichkeit, so wandeln wir, als wären es unsere letzten Schritte in dieser Welt. Und das ist eine Absicht Gottes mit uns. Und eine inbrünstige Liebe zu den Genossen des Glaubens erfüllt dann unser Herz. Alle Hemmnisse, die sich dieser Liebe in den Weg stellen, die uns den Glaubensweg verstellen wollen, werden im Bewusstsein und im Blick auf das nahende Ende hinweggeräumt. Und ich bin überzeugt, dass alles das, was nicht überwunden ist in unserem Glaubensleben, damit verbunden gesehen werden kann, weil es in Ermangelung der gottgegebenen Liebe geschieht. Die Liebe Gottes, eine Ausrüste an jene, die da errettet sind, haben durch diese Liebe Gottes eine Möglichkeit, die Schwierigkeiten der Herzen hinwegzutun. Die Bibel sagt, die Liebe bedeckt eine Menge von Sünden. Es ist einfach wichtig, dass wir im Worte Gottes zu Hause sind, um unseren Wandel in der Gemeinschaft mit Jesus nach den Grundsätzen des Wortes und der Lehre des Wortes zu richten. Das sind tausend kleine Dinge, die auf uns zukommen, die der Satan überall breitgetreten haben möchte, mit der Zielsetzung, um die Wirkungen der Liebe Christi in uns zu zerstören. Im Alten Testament, da wird unter Prediger 10, Vers 1 gesagt, Tote fliegen in der Salbe, machen sie stinkend. Und genau das ist auch, was wir dort finden, wo die Liebe durch den Feind zertreten wird, wo wir den Einzelnen nicht in der Liebe Gottes begegnen. Ein verleumderischer Geist deckt auf, heißt es in Sprüche 11, Vers 13. Hier wird von Menschen geredet, die in einem Zustand leben, anderen nachzuspionieren, um negative Dinge aufzudecken. Die Bibel verurteilt das. Allein nur die Liebe Gottes weiß den Weg, und den Weg zu finden, Sünden zu bedecken. Und darin lässt sich diese Liebe gar nicht erbittern, weil sie nichts Böses denkt. Sie deckt alles zu und sie glaubt alles, das, was nicht was wir meinen, sondern was die Liebe fordert. sie hofft und erduldet, alles Zudecken der Sünden des anderen. Wie mag nun der Herr Jesus vom Himmel her diese, unsere inbrünstige Liebe beurteilen? Ob er sie überhaupt sieht, ob wir Gott Raum geben und Möglichkeit belassen, sie überhaupt zu sehen. Und Gott kann sie nur dann sehen, wenn wir diese Liebe Gottes wirken lassen. Überall dort, wo sie nicht wirkt, kann sie auch nicht gesehen werden. Darum ist die Liebe Gottes mit der Eigenschaft verbunden, dass sie wirken soll. Sie ist kein Gegenstand, den man verbirgt. Wir kämen dann zur Frage, ob diese Liebe Gottes überhaupt von uns ausgeht. Denn wir werden nur dann darin gefunden, wenn wir bis zu einem bestimmten Grad selbst mit dieser Liebe Gottes ausgerüstet sind. Haben wir sie nicht, können wir anderen auch gar nicht geben. Und umgekehrt, insofern wie wir sie selbst besitzen, sind wir in die Lage versetzt, anderen Mitteilung zu machen von dieser Liebe. Und nicht umsonst redet Gottes Wort geradezu von dieser Liebe in Verbindung mit dem nahen Ende aller Dinge. Weil die Bibel einfach mitteilt, dass am Ende diese Liebe der vielen erkalten wird. Und da haben wir Acht zu haben auf die Dinge um uns, dass wir uns nicht in den Strudel der Endzeit mit hineinreißen lassen, sondern dass wir vom Bewusstsein her gedanklich bei unserem Herrn und Gott weilen, uns mit der Fülle seines Wortes ausrüsten lassen, damit wir aus dem Reservebereich seines Wortes heraus leben und dann Mitteilung machen können. Oder was hindert uns daran, könnten wir auch sagen, wenn diese Liebe nicht von uns ausgeht, wenn sie menschliche Herzen nicht treffen. Diese Liebe, die nicht sich selbst sucht, sondern das des anderen. Sind es Sünden, die uns